Einen Monat vor dieser bedingungslosen Kapitulation auf persönliche Anordnung Hitlers im Konzentrationslager Flossenburg ermordet wurde, berichtete der damalige Lagerarzt, der Augenzeuge war: Bonhoeffer habe ruhig und gesammelt gewirkt, sich von allen Mithäftlingen verabschiedet, an der Richtstätte ein kurzes Gebet gesprochen, sei gefasst zum Galgen gegangen und in wenigen Sekunden gestorben. Seine letzten Worte am Abend vorher, berichtete er, waren: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Als Jesus ans Kreuz ging, wusste er, dass er zum Vater geht. Alle anderen aber, auch die Jünger, dachten: Das ist das Ende. Wir wissen heute, dass es der Beginn des Lebens war und dass danach die Auferstehung kam, die wir mit dem bevorstehenden Osterfest feiern. Heute aber ist Karfreitag. Heute schauen wir auf Jesus, den Gekreuzigten, und auf das Leid, das er aushalten musste. Und das ganz bewusst. Neulich las ich im Montagsmanna, das ist ein Dienst vom IVCG für die internationale Geschäftswelt, den ich jeden Montag per Mail erhalte. Toller Name, ne? Montagsmanna. Dort stand am Ende einer Ausführung: Der Tod ist traurig und erschütternd für uns alle. Aber wann immer Sie die Möglichkeit haben, an der Feier eines gelungenen Lebens teilzunehmen, gehen Sie hin. Heute haben wir so eine Feier eines gelungenen Lebens. Und wir sind hier und können daran teilhaben. Und es ist ja manchmal so, nicht? Wir gehen von Weihnachten zu Ostern und von Ostern zu Pfingsten und haben alles diese Freudenfeste. Und vergessen, dass dazwischen ein wesentlicher Meilenstein des Lebens Jesus gewesen ist, der so wesentlich ist, dass man ihn gar nicht übersehen darf. Und ich will jetzt nicht in irgendwelche Jammertäler oder irgendwelche Schuldpunkte eintauchen, aber eigentlich ist es ein Jammer, dass wir so wenig sind. Weil es ist tatsächlich so, dass die Auferstehung ein wunderbarer Tag ist. Aber sie wäre nicht, wenn nicht die Kreuzung gewesen wäre. Und so ist es einfach gut, dass wir heute hier zusammen sind. Und wir wollen Gott und Jesus alle Ehre geben, indem wir hier sind und indem wir das würdigen und uns daran erinnern und darauf fokussieren, was an diesem Tag vor über 2000 Jahren passiert ist. Nicht, weil wir in Jammertäler steigen wollen, aber weil wir seinen Tod und sein Leben und das, was er für uns hingegeben hat, weil wir das würdigen wollen, weil wir das wertschätzen wollen, ausdrücken wollen mit unserem Sein, mit unserer Gegenwart, indem wir seine Gegenwart aufnehmen, aufsaugen und durch unsere Gegenwart beantworten. Toni hat uns vor einigen Sonntagen mal in einer Predigt vor Augen geführt, dass das Volk damals die Richter nicht mehr wollte und einen König wollte. Eigentlich war das nicht Gottes Plan A. Sein Plan A war eigentlich, dass er, der König, er von ihnen angebetet werden wollte. Aber er war bereit, dazu seinen Platz freizugeben und hat Samuel damit beauftragt, dass er diesen König salben sollte und Samuel hat dann Saul und später auch David gesalbt. Gott war bereit, den Platz dem Volk freizugeben. Und nun diese Situation: Jesus, der mit Hosianna und mit Palmen und mit großem Empfang in Jerusalem einzieht, hängt am Kreuz. Aus der Traum. Wollte Gott wieder den Platz frei machen? Weil die Menschen sich etwas anderes vorgestellt hatten? Dabei war das doch der König, der Israel wieder aufrichten sollte und das Volk befreien sollte von der Knechtschaft. Sie hatten noch klare Vorstellungen Und er hat sich doch auch als solcher zu erkennen gegeben. Ihr Lieben, meine vorherige Predigt vor einigen Sonntagen, die ich bedingungslos eins genannt hatte, Anspruch oder Hingabe als Frage genannt hatte, hatte ich bereits angekündigt, dass ich heute über die rückhaltslose, völlige und bedingungslose Hingabe von Jesus sprechen möchte. Und nun habe ich ein bisschen mitbekommen, dass ja der Gottesdienst eigentlich heute ein bisschen anders ist. Ich muss euch enttäuschen, ich habe eine richtige Predigt vorbereitet und nicht nur einen kurzen Impuls. Welchen König suchen wir? Wen wollen wir anbeten? Wollen wir den Platz wieder anders bedienen? Soll Gott ihn frei machen? Wen beten wir an? Was ist mein Leben? Was beherrscht mich? Wie halte ich es mit meiner Lebensübergabe an Jesus? Gilt sie noch? Wie schaut es aus mit meiner Hingabe für ihn? Kennt ihr noch die Phase, Schmetterlinge im Bauch, wo Dinge so neu waren, wo alles so gewaltig war? Ist das noch da? Ist es tiefer geworden, beständiger, reifer, aber da, Hingabe bereit? Lass uns einmal hinschauen auf diese bedingungslose, völlige, rückhaltlose Hingabe Jesu, der selbst den Tod und den Weg ans Kreuz in Kauf nimmt, obwohl der Mensch, dieser Mensch gewordene Jesus Christus, sich eigentlich danach sehnte, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Im Garten Gethsemane betet er dreimal zu Gott. Und er wünschte sich nicht, dass das passiert, aber es steht immer in der Kombination, dass sein Wille geschieht. Vater, dein Wille geschieht. Es war die komplette bedingungslose Hingabebereitschaft, aber gleichzeitig auch eine so menschliche Sehnsucht, dass wenn es nicht sein muss, dass dieser Kelch doch vorübergehen mag. Aber im Vordergrund stand die völlige, bedingungslose Hingabebereitschaft. Jesus, dieser Mensch, der so vielen, dieser Sohn Gottes, der so vielen Menschen Würde gegeben hatte, der Konventionen durchbrochen hatte, der Menschen angenommen hat, die nicht zu seinem Volk gehörten, der den Verachteten, den Außenseitern Würde gegeben hatte, ihm wurde alle menschliche Würde genommen. Seine göttliche Würde aber in dem Ganzen konnte ihm niemand nehmen. Und um das richtig zu verinnerlichen, um dem so richtig nachzuspüren, lohnt es sich einmal, die Geschichte in der Bibel nachzulesen. Ebenso werden wir noch auf den Psalm Davids eingehen, dazu komme ich aber später. Und ich werde lesen in Matthäus 27, Vers 22 bis 54 und lasse nur einige wenige Verse aus. Wenn ihr mögt, schließt einfach einmal die Augen und versetzt euch ganz in die Situation und spürt dem nach, was wohl in Jesus selbst, diesem menschgewordenen Gott, Gottes Sohn, was in ihm vorgegangen ist. Wir haben eben gesungen, dass wir an sein Herz kommen möchten. Versucht doch einfach mal, euch ganz in sein Herz und in seine Wahrnehmung, das, was um ihn was los war, hineinzuspüren. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei, Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: Es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wurde. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Als aber gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesus hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich möchte gerne die Eindrücke, die wir aus diesem Bibelwort aufspüren können, noch einmal verstärken. Und habe einige von euch gebeten, Texte aus dem Psalm 22 vorzulesen. Ich bitte euch einfach so in dieser Andachtshaltung zu bleiben. Ihr, die ich euch gebeten habe, bitte ich nun nacheinander die Verse vorzulesen, wie besprochen. Und wer den Text gerne mitlesen möchte, der kann ihn auch hier vorne eingeblendet sehen. Nee, weitergeben bitte. Aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt.
Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe.
Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm.
Die Not ist so bedrohlich nah. Und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen.
Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen.
Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde, eine Horde von Gewalttätern umringt mich.
Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen, meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir.
Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zur Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben von den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern des Büffel. Ja, du hast mich erhört.
Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre, begegnet ihm mit Demut und Verehrung. All ihr Nachkommen Israels.
Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief.
Die Armen sollen wieder essen und sollen satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig.
An allen Enden der Erde wird man zu Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über alle Völker.
Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben.
Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen.
Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht.
Allein schon, wenn wir uns dieses Leid anschauen, macht es uns ergriffen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dies und andere Stellen, die wir auch kennen, Jesaja, Daniel, aber jetzt auch dieser Psalm, eine Vorschattung, eine Prophetie, eine Vorschau auf das ist, was da gekommen ist. Wenn wir uns das vor Augen führen, dass David diesen Psalm geschrieben hat und er im Grunde genommen das abbildet, was Jesus selbst ertragen musste. Und was wahrscheinlich viele seiner Gefühle, die er in dem Zusammenhang gehabt hat, beschreibt oder vielleicht uns auch nahe bringen kann. Wir wissen ja nicht alles, was in ihm vorgegangen ist. Aber ich glaube, es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, bei so einem Leid, bei so einem Schmerz, das hört sich wie so eine Geschichte an. Aber wenn man ein wenig eintaucht, und das wollen wir ja heute tun, oder das tun wir heute, dann kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Wenn man dann diesen Psalm liest, wo Gott schon Menschen gebraucht hat, um etwas zu beschreiben, was er mit seinem eigenen Sohn vorhat. Was für eine Geschichte. Schauen wir aber auch nochmal auf die anderen Facetten des Evangeliums. Wenn man die Evangelien liest, dann unterscheiden ja sich die Geschichten doch ein bisschen, weil den Evangelisten offensichtlich unterschiedliche Schwerpunkte aufgefallen sind. Und wenn man da im Lukas-Evangelium schaut, dann fällt da auf, dass er, dieser Jesus, der in diesem Leid war, der verfolgt war, der das Kreuz tragen musste, der gepeinigt wurde, der diesen Weg zum Kreuz gehen musste, auch unter tiefster Schmach sich noch umdreht und zu den Frauen sagt, weint nicht um mich, weint um euch und weint um eure Kinder. Und genauso dieser Jesus, der dann gekreuzigt ist und am Kreuz dort hängt. Und ich meine, hey, das war Aufhängen übelster Sorte. Das war die Steigerung von Galgen. Der hängt da mit zwei Schwerverbrechern. Und in dieser Lage ist er noch in der Lage, hat er noch die Hingabe, diesem einen zu sagen, der ihn fragt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst und damit seinen Glauben an ihn als den Sohn Gottes, als den König zum Ausdruck bringt, obwohl er ja Verbrecher war und dort verurteilt war und wie er ja selbst sagt, sogar zu Recht, sagt dieser Jesus, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In dieser Situation nicht der Fokus auf sich selbst, der Fokus auf die anderen, in völliger, bedingungsloser Hingabe. Wenn wir das sagen, dann denken wir immer, der hat sich hingegeben am Kreuz und das ganze Leid ausgehalten. Aber in dem Leid noch diese Haltung, dieses Wesen zu haben. Und am Kreuz betet Jesus laut, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet sogar noch um seine Feinde, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann diese völlige Hingabe zu ihm, dem Vater. Jesus rief laut, bevor er starb, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und in dem Johannesevangelium können wir dann auch noch eine spezielle Situation sehen, dass er auch noch für die Rente seiner Mutter gesorgt hat. Er sieht am Kreuz seine Mutter dort mit dem Jünger und sagt zu seiner Mutter, siehe, das ist deine Mutter, und sagt zu dem Jünger, sagt zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und indem er die beiden zusammengebracht hat, als Vater und Sohn, hat er sichergestellt, dass seine Mutter versorgt wird. Denn das war die einzige Möglichkeit. Wenn du als Frau oder Kind keine Familie hattest, dann warst du verloren. Du hattest niemanden, der dich um dich gekümmert hat. Es sei denn, es hat dich jemand aufgenommen und sich deiner erbarmt. Aber die Regeln waren damals so. Und so gilt diese Wahrheit. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Keine Frage. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns von der Sünde zu retten und uns von der Schuld zu befreien. Bedeutet das aber für uns als Nachfolger, das ist alles? Wir haben das ewige Leben und wir sind nicht verloren und das ist okay? Vielleicht kennt ihr das alte Lied. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr durch dein Blut, mit dem Refrain, O Preis seiner Liebe, Macht, die uns erlöst. Ja, das bleibt auch eine ewige Wahrheit. Keine Frage. Aber suchen wir in der Nachfolge nur unseren persönlichen Gewinn, nämlich das Himmelbett? Jesus ist unser persönlicher Gewinn, weil wir dann das ewige Leben haben und im Paradies leben können? Als Petrus einmal zu Jesus gesagt hat, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. In Markus 10, 28 antwortet Jesus, dass die Jünger dies um seinetwillen, also er sagt, ihr habt das getan um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Sie haben es also nicht für sich selbst getan, sondern sie tun es für Jesus und für das Evangelium. Wenn wir also diesem Bild folgen, dass wir in Jesus spätestens mit seiner Kreuzigung entdecken, wie er sich nämlich hingegeben hat, ohne eigenes Kalkül, dann könnte das für uns ein Anreiz sein, uns genau danach auszustrecken. Also nicht, ich stelle mich Gott zur Verfügung, damit er mir die Sünde abnimmt und mich gerecht macht, weil das ist zwar ein Ergebnis meiner Nachfolge, aber es ist nicht der Zweck meiner Nachfolge. Und es entspricht nicht dem Wesen des Christseins. Denn es ist ja ein auf Lohn ausgerichtetes Christsein. Oswald Chambers schreibt dazu, wir sind so exzentrisch geworden, und Oswald Chambers lebt nicht heute, das ist schon ein bisschen her. Also das gab es auch schon früher mal. Also es ist nicht jetzt ein gesellschaftliches Phänomen, was ganz postmodern ist. Wir sind so exzentrisch geworden, dass wir meist nur noch zu Gott gehen, um etwas von ihm zu bekommen und nicht mehr um seiner selbst willen. Das Motiv unserer Hingabe sollte überhaupt nicht persönlicher Gewinn sein. Die echte und völlige Hingabe ist eine alles bestimmende persönliche Liebe zu Jesus Christus selbst. Gib dich mit nichts zufrieden, was weniger ist als die völlige Hingabe an Gott. Und in Lukas 14, 27 sagt Jesus, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Am Anfang habe ich die rhetorische Frage gestellt, ist der Traum nun vorbei? War's das mit dem König? Hat Gott den Platz wieder frei gemacht? Wollte Gott schon wieder räumen? Abschließend können wir vermutlich alle sagen, nein, Gott hat diesen Platz nicht geräumt. Vielmehr hat er auf spektakuläre Art und Weise deutlich und groß seine Liebe und seine Hingabebereitschaft bewiesen und uns gezeigt. Und wir wissen inzwischen, dass der verhöhnte und gemartete Jesus nicht den Platz geräumt hat, sondern zur Rechten Gottes seines Vaters sitzt und den Platz einnimmt, der ihm gebührt, als unser König, als unser Herr, als der, der sein Reich innerhalb von 3 Tagen wahrhaftig, aber auf andere Art und Weise aufgebaut hat, als es die Menschen erwartet haben. Mit dem Christus in uns lebt Christus auch heute in dieser zerbrochenen Welt weiter. Durch uns und durch seinen Heiligen Geist kann er lebendig durch uns sein. Kann das Erbe in uns weiterleben, wenn wir bereit sind, uns dafür hinzugeben. Ich möchte gerne landen und schließen mit den Worten von Goswin Abhus, ein deutscher Philosoph und Theologe, der in seinem Buch Kant und seine Vorgänger, niemals hätte ich geglaubt, dass sowas da drin steht. Aber er schreibt, was liegt näher, als dass wir den Akt der selbstlosen Liebe Gottes durch unsere rückhaltlose Liebe an ihn erwidern. Und lasst uns genau dies tun, nach seinem Vorbild, in der rückhaltlosen, völligen und bedingungslosen Hingabe, nicht auf Lohn, nicht auf Gewinn ausgerichtet, die sich ausdrückt durch die Hingabe zu Jesus und in der Hingabe zu Jesus, in der Hingabe zu den Menschen und für das Evangelium, ganz konkret und sichtbar ausdrückt. Und zwar in dem Bewusstsein, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Amen.